Wenn der Typ die richtige Karre unterm Arsch hat, dann kann der Weltmeister werden.
Alter, ich hab Timo Glock und Adrian Sutil verwechselt. Eieiei.
Da kommt der George da reingerasselt.
Toll, Benvenuto, al ragazzo di Monza. Was hat der dazu so?
Meiner Meinung nach gar nichts. Da kommt viel lustiges Zeug bei raus.
Moin und herzlich willkommen bei Formula Nerd, dem Formel 1 Fan Podcast auf meinsportpodcast.de mit Marc und Manu. Willkommen zu einer neuen knackigen Folge Formula Nerd. Ja, nach dem letzten Saisonrennen von Abu Dhabi, der Formel 1 Rennkalender ist zu Ende, heißt aber nicht, dass wir nicht noch einiges Material für euch haben. Und ja, wie ihr schon mitbekommen habt, letzte Woche zum Qatar Grand Prix waren wir nicht da, nicht am Start und machen es diesmal wieder so wie bei der Folge zuvor, eben wo wir ein Rennen ausgelassen haben, dass wir eben ganz kurz in unsere Award-Kategorie vom Katar-Rennwochenende reingehen, um diese noch natürlich zu vergeben und am Ende der Saison auch immer zu krönen. Dazu natürlich auch noch eine extra Folge dann. Und ja, in dem Sinne, Marc, kommen wir erstmal zu dir. Willkommen zurück bei uns. Und hätte ich gesagt, starten wir hier direkt rein in Katar erstmal. Ist ungefähr, sag ich mal, so 10 Minuten Talk und dann geht's an die aktuellen Geschehnisse und rein in den Platin Award vom Katar Grand Prix.
Da fange ich erstmal ganz, ganz langweilig an und wähle da Max Verstappen aus, aber... er hat am Ende das Hauptrennen gewonnen, er hatte auch eigentlich die schnellste Zeit im Qualifying, wurde er dann nochmal um einen Startplatz nach hinten gestuft, aber der hat da keinen Zweifel dran gelassen, dass auch der Fakt, dass er schon Weltmeister war, ihm da irgendwie nichts an seiner Motivation genommen hat, dass er dann in dem Red Bull, also man müsste vielleicht auch das Team an sich nennen, aber die haben dann vom Sprint zum Rennen auch so Fortschritte nochmal gemacht. Das war schon wirklich eine Championship-Performance, die Max da hingelegt hat. Und ich glaube, es hätte vor dem Wochenende keiner gedacht, dass ein Red Bull am Ende das Rennen gewinnt. Von daher, finde ich, hat er den Platin Award wirklich auf jeden Fall verdient.
Ja, wahnsinnige Leistung, wenn ich hier auch wieder sehe, wo sein Teamkollege gelandet ist. Ne? Da brauchen wir nicht mehr viel zu sprechen. Ja, und Platin Award, auch noch interessante Kategorie. Und ja, da gehen wir jetzt bei mir zu einem Team, über das wir in dieser Saison gar nicht mal so häufig positiv gesprochen haben. Aber es gab hier wirklich die Überraschung im Hause Kicksauber, die erstmal, muss man sagen, im Qualifying zum Qatar Grand Prix mit einem Platz 12 und 13, da erstmal wirklich Respekt. Also das ist, glaube ich, ich weiß nicht, ob es die beste Saisonleistung war, aber sehr, sehr selten. Und dann kommt noch dazu, dass hier Guanyu Zhou Valtteri Bottas geschlagen hat. Und zudem komme ich jetzt auch für meinen Platin Award, nämlich den gibt's auch für Guanyu Zhou, der nämlich dann im Rennen einen sensationellen 8. Platz eingefahren hat. Damit 4 WM-Punkte für das Team geholt. Und ja, für ihn auch 4 WM-Zähler, wodurch er in der Fahrer-WM auch nochmal einen kleinen Tacken nach oben steigt. Ich sag mal so, er ist der Fahrer in dieser Saison von den Kicksauber, der die Punkte geholt hat. War nicht immer der bessere Fahrer, aber hier hat er einfach geglänzt und ich finde so mit zum Abschluss, das war ja das vorletzte Rennen, ja, war das nochmal ein schönes Statement für Guanyu Zhou, der ja auch nächstes Jahr kein Cockpit hat, aber hier hat er sich den Platin Award natürlich absolut verdient.
Ja, also ich finde auch, ich glaube, es gab niemanden, der das nicht gefeiert hat, dass er da noch Punkte holt.
Einen kenne ich.
Ja, gut.
Ein gewisser Valtteri Bottas Ultra in unserer Hörerschaft. Aber ja, gebe ich dir recht. Also war es absolut schön und hat mich gefreut.
Ja, deswegen Zhou ja auch eigentlich sehr sympathisch, finde ich zumindest. Er ist sehr... ja, zurückhaltend, sage ich jetzt mal, für jemanden, der so im Rampenlicht steht. Denn im Endeffekt in der Formel 1, egal ob man da ganz hinten im Feld rumfährt oder ganz vorne, man steht immer absolut im Fokus. Und auch gerade als chinesischer Rennfahrer, wo es ja jetzt noch nie wirklich welche gab, so Vollzeitfahrer in der Formel 1. Mhm. Es ist natürlich auch irgendwie so ein bisschen schön, dass er da sein Land repräsentiert und dann auch nochmal Punkte holen konnte jetzt in seinem vorletzten Rennen. Ja, und das auch absolut verdient. Mhm. Genau. Also es war jetzt nicht irgendwie, dass das Rennen so absolut crazy war, irgendwie Regenrennen, 15 Safety Cars oder so, sondern er hat das schon so ein bisschen auch aus Eigenleistung geholt, ne? Also
ja, auf jeden Fall. Ja.
Also Umstände müssen natürlich immer irgendwie passen, klar, aber das war jetzt nicht einfach so komplett crazy. Das war schon einfach hart erarbeitet.
Auf jeden Fall. Ja. Und 6 Sekunden hinter einem Fernando Alonso ins Ziel gekommen, also ist ja auch nicht gerade viel. Von daher, super Leistung hier von Guanyu Zhou. Und ja, jetzt eine Kategorie, wo wir die Kicks sauber eigentlich sonst eher erwartet hätten.
Ja,
nämlich die Fluppen des Rennwochenendes von Katar. Und ja, da lasse ich dir auch wieder hier den Vortritt.
Ja, der, mach du mal den Anfang. Bei mir wird es ein längeres Ding.
Ich glaube, ich weiß schon, warum. Stimmt, da hast du recht. Und zwar, erstmal muss ich sagen, da habe ich mir auch ein bisschen schwer getan. Ich erwähne erstmal ein Team, was es nicht geworden ist am Ende, die Fluppe des Rennwochenendes, nämlich die Racing Bulls, die meiner Meinung nach doch ja sehr enttäuscht haben. Haben es dann am Ende da nochmal auf Softs versucht. Hätte gut gehen können. Ich hätte einen vielleicht auf Softs gesetzt und mit dem anderen die konservative Strategie gefahren. Aber gut, das ist dann auch immer eine spontane Teamentscheidung. Aber die habe ich nicht ausgewählt, muss ich dazu sagen. Auch wenn ich jetzt hier mehr echt drüber rede, sie es eigentlich verdient gehabt hätten. Und das muss ich so ein bisschen abgrenzen. Die Abgrenzung kommt auch im Verlaufe noch. Hier der Lando Norris für mich, die Fluppe des Rennens in dem Fall. Ja, einfach die Problematik. Ich gehe speziell jetzt auf die Situation, als die gelbe Flagge war. Ich hatte mich erst gewundert im Klassement, dass er Zeit aufgeholt hatte auf Max. Dachte, ja, es hat Max vielleicht einen Verbremser oder so gehabt. Da hat man eben gesehen, ja, gelbe Flagge. Norris ist nicht vom Gas gegangen und ja, wurde dann eben auch bestraft. Wie sinnvoll die Höhe der Strafe war, ist nochmal ein anderes Thema. Aber hier natürlich ein klarer Fehler von Lando. Er muss da vom Gas gehen, muss auch mit einer Strafe rechnen. Ganz klare Geschichte. Ne? Und ja, deswegen klarer Fehler selber von Lando. Und ja, ich glaube, die Strafe selbst ist eine ganz gute Überleitung jetzt genau. Zu deinem Thema.
Genau, denn für mich ist wirklich die Fluppe an dem Rennwochenende waren die Racing Stewards. Und das wirklich aus ganz, ganz vielen Gründen. Also einmal natürlich, genau, die Überleitung passt. Die Strafe für Lando, wie du schon gesagt hast, das ist auf jeden Fall eine Strafe, da muss man damit rechnen. Andererseits ist jetzt eine 10-Second-Stop-and-Go-Penalty dafür, dass er nicht so ein bisschen vom Gas gegangen ist unter Gelb. Denn wenn man das jetzt mal geguckt hat, die anderen Fahrer, die sind ja auch nicht. Also klar, die gelbe Flagge war ja auch nur kurz da im Prinzip. Aber die anderen Fahrer sind ja jetzt auch nicht ultra langsam vorbeigefahren, die unter Gelb da vorbeigefahren sind. Und es war ja keine Gefahr. Also das ist ja klar, natürlich könnte man jetzt sagen, gelbe Flagge ist gelbe Flagge. Aber auch dafür ist die Strafe schon zu hoch. Und dann nochmal mit dem Punkt, dass da ja absolut keine Gefahr bestand. Da war niemand auf der Strecke, da ist kein Auto liegen geblieben, nichts. Da war einfach nur der Außenspiegel von, Albon?
Ich glaube auch Albon, ja.
Ja, also da lag einfach nur dieser Außenspiegel da und dafür haben die gelb gegeben. Und dann, und das macht es ja noch, das macht es ja noch viel schlimmer, dann haben die, ohne dass sie den weggeräumt haben, wieder grün gegeben.
Richtig.
Das ist ja das, was mich so verwirrt, so wenn die Gefahr ja so gering ist, dass du ohne was daran zu verändern wieder grün geben kannst, warum war da überhaupt gelb? So, wenn du sagst, das ist eine Gefahr, dann darfst du danach nicht grün geben, dann musst du ein Virtual Safety Car machen, dann muss jemand raus, muss den wegbringen, den Außenspiegel, aber du kannst ja nicht einfach nur jetzt so nach der, also es ist so, klar, es war jetzt nicht Das war jetzt nicht der Fall, aber man könnte jetzt sagen, die geben gelb, Lando fährt lang, geben ihm eine Strafe, dann geben sie wieder grün. So hat das für mich ein bisschen gewirkt.
Ja.
So. Und also weiß ich nicht. So, und dann, das ist halt ein Punkt, dann, genau, wie gesagt, dann noch das mit dem Außenspiegel. Also entweder sagt man, okay, er liegt nicht auf der Racing Line, wir lassen ihn da liegen, Weiß ich nicht, komische Entscheidung. Mit einem kurzen Virtual Safety Car hätte man das klären können, glaube ich. Ja, du, jetzt liegt er da. Am Ende fährt dann Bottas was, glaube ich, drüber, ne, weil er aus dem Weg geht für eine Überrundung. Ja, also gut, dass man auf der Starten-Zielgeraden, was in Katar ja schon so ein Platz ist, um zu überholen, hätte man auch mit rechnen können, dass da irgendjemand mal von der Rennlinie weggeht, so aus dem Windschatten rauszieht und so. Ja, dann passiert das plötzlich. So, dann, um bei den Racing Stewards zu bleiben, dann, gut, Lewis Hamilton hatte auch noch eine Drive-Thru-Penalty. Da hatte ich auch während dem Rennen noch gedacht, oh, das ist für hier Speeding in the Pit Lane. Ist das ein bisschen, auch ein bisschen hart? Dann hatte ich nochmal rausgesucht, Charles Leclerc hatte letztes Jahr eine 5-Sekunden-Strafe, weil er da so ein kleines bisschen noch zu schnell war beim Anbremsen auf den, ja, auf die Linie, ab der dann das Tempolimit gilt. Lewis Hamilton war aber unter dem Safety Car über, also 10,7 km/h zu schnell in der Boxengasse.
Das ist halt also schon wirklich übel viel.
Ja, also das ist wirklich viel. Zum Vergleich, so normalerweise sind, wenn dann mal Strafen ausgesprochen werden, weil die ja da so, wie bei allem in der Formel 1, so null Toleranz haben. Charles Leclerc war 0,7 km/h zu schnell und hat damals im Rennen eine 5-Sekunden-Strafe für bekommen. Normalerweise bewegt sich das auch alles so zwischen 0 und 5 km/h, sage ich jetzt mal. Wenn man da halt anbremst und dann war man halt am Ende noch ein bisschen zu schnell, weil die Reifen stehen geblieben sind oder so. Aber dass Lewis Hamilton halt 10,7 km/h zu schnell war und das auch noch während der Safety-Car-Phase, ja, da war dann eine Drive-Thru vielleicht doch berechtigt. Genau, aber was für mich und auch für zumindest, ich gucke ja immer F1-TV und da waren auch Julian Palmer wie immer dabei, David Coulthard war mal wieder dabei. Und die haben auch beide, also die haben beide irgendwann im Rennen auch einfach Witze drüber gemacht, dass die Stewards die Strafen anscheinend ja auswürfeln, weil auch die Strafe vom Samstag, vom Qualifying, die an Max Verstappen ging, eine Ein-Platz-Grid-Penalty, was ja, ich so auch selten ja gesehen habe. Also, ja. Also das war wirklich, genau, es war ja dann, Max hat ja auch gesagt, er hat im Stewards Room noch nie gesehen, dass ein anderer Fahrer so sehr wollte, dass jemand eine Strafe bekommt, wie George Russell das da forciert hat. Da ist ja auch so der, aber zu diesem Beef von den beiden kommen wir später nochmal, da gibt es noch ein paar andere Sachen zu. aber wenn man nur die Strafe betrachtet, also beide sind auf einer Runde, die keine schnelle Runde ist. George Russell kriegt von seinem Engineer gesagt, dass Max vor ihm ist, fährt dann mit Absicht schnell, um auf Max aufzuholen und, also George Russell weiß absolut Bescheid, es ist auf seiner Onboard und über den Teamfunk absolut nachzuvollziehen, dass er das 100% mit Absicht macht und dafür kriegt Max Verstappen dann am Ende eine Strafe. Keiner von den beiden war auf einer schnellen Runde. George fährt ohne Grund einfach schnell und ist dann überrascht, dass Max langsam fährt, wie alle anderen auch. Und fährt quasi so auf ihn auf, also jetzt nicht im Sinne von Kollision, sondern nähert sich ihm, dass es dann gefährlich wird. Also wirklich, es ist absurd. Also es ist wirklich absurd, dass es für sowas eine Strafe geben kann. Ja, deswegen, das ist wirklich.
Vor allem, wenn das in Zukunft jedes Mal eine Strafe gibt, dann fährt ja jeder, wie er will, Harakiri, macht schnell, macht langsam, weißt du, dann könntest du das ja so einfach herausprovozieren, also ja, total bescheuert also und auch total sinnlos einfach. Also ich habe ja auch nicht wirklich einen Mehrwert davon. Also nee, also sorry. Das ja, ist einfach dumm.
Nee, also das war wirklich einfach nur die Strafe versucht zu provozieren. Und also das war wirklich ganz, ganz großer Quatsch. Ich wäre gerne in dem Stewards-Raum dabei gewesen und hätte George Russell da gern mal erlebt. Aber da, also ich weiß nicht, wie er das verargumentiert bekommen hat. Ja, das ist aber ja, umso schöner eigentlich, dass Max am Ende das Rennen gewonnen hat. Und ja, also nach dem Rennen haben auch die Kommentatoren auf F1TV haben gesagt, bei den Stewards, also da muss irgendwas passieren. Wir haben ja hier und da schon immer mal eine klare Linie vermisst. Mhm. Aber eben in Katar, da war es wirklich, boah, also das fand ich schon hart, wie da plötzlich Strafen ausgesprochen wurden. Und also Nee.
Ich bin mir gar nicht sicher. Hat das auch ein bisschen damit zu tun, nachdem quasi Nils Wittig, der vorherige Renningenieur oder abwechselnd war, der das ja gegangen wurde, dass sie jetzt einfach, ich weiß nicht, ob das komplett neue Leute waren oder wer da irgendwie den Einfluss hatte, aber ja, das war völlig Harakiri. Und auch nochmal zum Thema Stop-and-Go-Strafe, ich konnte mich auch nicht wirklich dran erinnern, wann es letztes Mal eine Stop-and-Go-Strafe gab, gerade für so ein Vergehen.
So. Ja, also es ist wirklich, ja.
Hätten die irgendeinen Strafenkatalog von 1998 oder so noch da liegen. Also ganz, ganz merkwürdig. Naja, gut.
Ja.
Und ganz kurz noch zu den Awards, denn ich habe ja eben erwähnt, der Rennlando bekommt die Fluppe des Rennens von mir, aber er bekommt gleichzeitig noch einen anderen Award, nämlich den Teamplayer Award, und zwar für den Sprint. Nämlich am Ende, als er Oscar Piastri auf der Zielgeraden vorbeigelassen hat, so hat der Oscar den zweiten Sprintsieg in Katar geschenkt. Ne? Letztes Jahr hat der Piastri den Sieg auch geholt. Ja, und so war einfach mega cool und muss natürlich auch sagen, extrem knapp, denn direkt hinter Piastri hat ja auch George Russell gelauert. Von daher hat er auch ein bisschen Eier gezeigt, finde ich, bei dem Move.
Und das stimmt, ja.
Von daher habe ich einfach gefeiert, fand ich absolut geil, ja. Und deswegen muss ich hier Lando auch nochmal positiv erwähnen. Und ja, deswegen Teamplayer of the Weekend.
Ja, auf jeden Fall.
Oder auf also Sprint.
Das, ja, ja, ja. Ja, doch, doch. Mhm. Kann ich so nur zustimmen.
Ja, und in dem Sinne verabschieden wir uns aus unserem kleinen Katar-Rückblick und im nächsten Kapitel gibt es dann aktuelle News und Abu Dhabi.
Franz Beckenbauer, Lichtgestalt, Fußball-Ikone, Weltmeistermacher. Ein Mann, der den Fußball revolutionierte und Generationen begeisterte. Doch wo Licht ist, da gibt es auch Schatten und Beckenbauers Leben war da keine Ausnahme. In unserem neuen Podcast beleuchten wir die Höhen und Tiefen seiner Erfolge, seine Menschlichkeit, aber auch die Kontroversen, die ihn bis zuletzt begleiten. Hört rein in die neueste Folge der 100 Fußballlegenden. Franz Beckenbauer, einer wie sonst wirklich keiner. Überall, wo es Podcasts gibt.
Kapitel 2 der heutigen Folge der, ich sag mal, der Daily Soap Formel 1. Denn rund um das Rennwochenende in Abu Dhabi gab es natürlich, ich sag mal, wilden Beef zweier Fahrer. Und ja, Marc, du hast eben ja auch schon so ein bisschen angedeutet mit Max und Russell. Und das Ganze ging ja noch weiter. Also nach Katar war noch einiges los.
Ja.
Und du hast da ganz gute Einblicke.
Ja, also das ist halt wirklich auch, die ganzen Medienvertreter lassen da natürlich auch nicht los und stellen da natürlich auch immer die richtigen Fragen. Nachdem Max in Katar ja schon angefangen hat, und gesagt hat, dass er das nicht akzeptabel findet, wie George Russell sich da im Stewards-Raum verhalten hat und dass er noch nie gesehen hat, dass jemand so unbedingt eine Strafe für einen anderen wollte. Da hat er ja dann auch noch gesagt, dass George Russell so im Englischen two-faced ist, dass er zwei Gesichter hat. Eins, was er halt quasi vor den Medien zeigt, und eins, dass wenn hinter verschlossenen Türen es da zur Sache geht, dass er da ganz anders ist und dass er einem dann in den Rücken fällt und so. Und dann hatte Max erst nach dem Rennen in Katar noch gesagt, ja, am liebsten hätte er noch mehr Schlechtes über George erzählt, wenn er vorher schon gewusst hätte, wie das Rennen ausgeht. So nach dem Motto, ja, wenn ich vorher schon gewusst hätte, dass ich hier gewinne, da hätte ich meine Klappe noch weiter aufgerissen. Das hat er dann tatsächlich in Katar noch gesagt. Und dann wurden die beiden so im Vorfeld von Abu Dhabi natürlich auch nochmal drauf angesprochen, da George Russell dann erst entgegnet, dass das so, dass das natürliche Verhalten von Max ist, dass er wie so ein Bully ist, dass er ja nur, weil er jetzt gerade am Gewinnen ist und dann immer alle fertig macht, und dann hat er auch wieder gesagt, ja, das hat er 2021 ja schon gemacht, wenn er irgendwie am Gewinnen ist, dann ist alles gut, aber sobald es dann auch mal irgendwie hart auf hart kommt oder irgendwie man nicht alles rund läuft, dann lasht er out und dann hat er sich nicht unter Kontrolle und sagt sowas. Das hat George Russell ihm dann alles vorgeworfen. Max hat dann ja, auch wieder so ein bisschen gegengehalten und hat halt einfach nur gemeint, dass er, ja, dass er halt irgendwie da so, ja, sag ich mal, kein Bock da drauf hat, auf so Leute, die nicht so ehrlich sind wie George Russell, sag ich mal, also die unehrlich sind und die ihm dann so einen Rücken fallen und die auf der einen Seite so machen, auf der anderen so. Und ja, keine Ahnung, da gab es auf jeden Fall heiße Wortgefechte. Es wurde wilde Vermutungen darüber angestellt, ob die beiden crashen werden im Rennen. Leider hatte man ja nicht wirklich irgendwie so ein krasses On-Track-Battle zwischen Max und George an dem Wochenende. Aber genau, dann gab es noch die Story in Abu Dhabi. Gibt es immer dieses gemeinsame Abendessen oder seit ein paar Jahren zumindest das gemeinsame Abendessen, wo wirklich alle 20 Fahrer dann an einem großen Tisch sitzen. Da wird dann auch immer auf Social Media eigentlich jeder Fahrer postet das am Ende. Und ja, tatsächlich haben alle Fahrer dieses Bild gepostet. George und Max waren auf dem Bild da jetzt auch nicht nebeneinander oder so. Die waren relativ weit weg voneinander. Was ich dann aber auf Instagram gesehen habe, einer hatte eine relativ interessante Bildunterschrift gewählt. Und das war Lando. Lando hat nämlich unter das Bild geschrieben, ja, nur falls ihr euch wundert, die beiden, an die ihr denkt, die saßen, soweit es geht, auseinander. Hat Lando so unter das Bild geschrieben, das er auf seinem Instagram gepostet hat. Das fand ich schon sehr lustig. Also Lando hat auch in einem Interview gesagt, er findet das gut. Die sollen sich ruhig streiten. Er profitiert da ja nur von. Die haben beide nichts mit seinem Team zu tun. So. Und wenn die sich streiten, kann das nur gut für ihn sein. Fand ich sehr lustig. Also der hat das so ein bisschen humoristisch genommen. Und ja, was dann wohl auch noch passiert ist vor dem Rennen in Abu Dhabi, das haben dann die Ruth Bascom, ehemalige Teamstrategin unter anderem für Alfa Romeo, die jetzt bei F1 TV ist, die ja, hatte das dann in der Pre-Race-Show gesagt, dass vor dem Rennen wohl bei einem Fahrer-Meeting George Russell
Nein, oder?
Ah, dann war George Russell wirklich der Letzte und es war nur noch der Stuhl neben Max frei und er hat sich den dann wohl genommen, hat den da weggezogen und hat sich ganz ans andere Ende gesetzt.
Nein.
Oh ja, Gott. Also da, wie gesagt, keine Ahnung, ob die Geschichte stimmt, aber sie hat das so in der Pre-Race-Show erzählt. Ja, keine Ahnung, gab ein bisschen Beef. Nach dem Rennen wollte Max da jetzt auch nicht weiter drüber reden. Nach dem Rennen gab es da jetzt nichts mehr zu. Ich denke mal, das wird jetzt auch über den Winter ein bisschen abflachen einfach. Also ich glaube nicht, dass die den Beef jetzt aufrechterhalten auf Krampf. Max ist da ja auch niemand, der, ja, keine Ahnung, der sagt halt, was er denkt und was er für richtig und gerecht hält. Aber er ist jetzt auch niemand, der da so einen Groll hegt auf ewig. Ne? Also deswegen, und George kann ich manchmal nicht so einschätzen. Das, was Max gesagt hat, passt irgendwie so ein bisschen auch zu meiner Einschätzung zu George. Der ist ja, hat man ja auch oft irgendwie schon so, der ist ganz nett bei den Interviews und sowas, aber wenn er dann so im Cockpit sitzt, haben wir auch dieses klassische, he drove straight into me, he turned in on me. Das sagt George halt jedes Mal, egal wen er über den Haufen fährt, ja, oder ob er wirklich getroffen wurde. Deswegen.
Und das passt so ein bisschen. Ich habe hier nämlich noch eine Aussage dazu von einem ehemaligen Formel-1-Piloten. Weißt du, viele werden den vielleicht gar nicht kennen, nämlich Christian Albers, damals ehemaliger Minardi-Pilot. Der hat im holländischen F1-Podcast vom Telegraph gesagt, dass, also war ihm seine Meinung, dass die Art und Weise, wie George sich da ausgedrückt hat, eben von jemandem angefeuert wurde, nämlich von Lewis Hamilton. Und ich musste gerade dran denken, weil du ja gesagt hast, diese ganzen Funksprüche von George hat auch so ein bisschen was Hamilton-likes manchmal.
Ja, aber ich glaube, ne, also
aber nur um es nochmal zum Besten zu geben, weißt du, was Christian Albers dazu sagt.
Ja, ich glaube nicht.
Ich weiß auch gar nicht, wo der jetzt plötzlich herkommt.
Aber. Ja, also ich glaube, Lewis Hamilton hat da wenig Aktien drin. Also glaube auch, mit dem Hintergrund, dass Lewis Hamilton jetzt, glaube ich, auch ganz froh ist,
Ich glaube, das war Lewis auch ziemlich egal.
Aktuell. Ich glaube auch, Lewis hat ja die letzten Wochen schon den Eindruck gemacht, dass er jetzt mit Mercedes so mit dem Team schon abgeschlossen hatte. Ne? In Katar wollte er auch sein Auto retiren und wollte das Rennen gar nicht zu Ende fahren und so. Der hat schon, auch in Brasilien hat er ein paar Aussagen. Ich glaube, Lewis hatte da jetzt, ich glaube, der hat Besseres zu tun aktuell, als George Russell noch anzufeuern gegen Max da irgendwie. Nee, also eben. Genau, aber das war einmal, um den Beef aufzurollen. Vielleicht sehen wir es in der Netflix-Folge. Wahrscheinlich, ich würde darauf tippen, dass Netflix das ausschlachten wird.
Die ja noch nicht angekündigt wurde, ne?
Stimmt, normalerweise. Ja, ich weiß gar nicht, wann wird das immer angekündigt? Wahrscheinlich.
Ich weiß es nicht. Ich habe auch Gerüchte gehört, dass die Verträge ausgelaufen sind und gar keine neue Staffel erscheint. Da hätte man aber auch schon Offizielles zugehört, wenn dem so wäre. Ja. Deswegen gehe ich schon davon aus, dass Netflix da noch was macht. Aber klar, das ist natürlich ein Thema, das muss man verarbeiten. Ja. Auf alle Fälle. Ne? Ja, ich würde aber sagen, nach den ganzen Beef-Geschichten hier erstmal eine positive Sache, Marc, zu Max.
Ja, genau. Das ist nämlich auch, das ist, auf der einen Seite hat er ganz viel Beef gehabt mit George, aber er hat auch angekündigt, ich glaube, es war Sonntagmorgen vor dem Rennen, dass er tatsächlich Vater wird. Kelly Piquet, seine Freundin, nicht Frau, ja, die sind nicht verheiratet oder ähnliches, aber die ist auf jeden Fall schwanger. Sie wissen noch nicht, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird, also zumindest hat er im Interview gesagt, hat er immer so er oder sie dann gesagt, als es um das Kind ging. Also weiß er es wohl noch nicht oder will es nicht sagen. Mhm. Max Verstappen wird Vater. Kann ich mir irgendwie, ja, ich weiß nicht, das hatte ich nicht auf meiner Bingo-Karte für die Saison. Aber er hat dann auch auf die Frage, ob sich da irgendwie was ändert oder so, hat er ja gemeint, der ist ja schon so eine Art Bonus. Ja, also Bonus-Dad hat er es genannt für Penelope. Das ist die Tochter von Kelly Piquet und Danny Kwiat. auch eine wilde Konstellation, aber genau. Wer so ein bisschen das auch die Formel 1 abseits der Strecke verfolgt, wird das auch schon mitbekommen haben, wird sie vielleicht auch schon mal gesehen haben. Die ist oft auch, wenn Max Verstappen irgendwie streamt oder so, kommt sie in sein Zimmer und sowas. Und da kann man auch schon, glaube ich, einen ganz guten Eindruck gewinnen, dass Max für sie schon auch so eine Art Vaterfigur ist. Von daher hatte das, glaube ich, schon so ein bisschen drin. Und bekommt jetzt ein Kind und hat auch schon gesagt, er hofft, dass sein Kind kein Rennfahrer oder keine Rennfahrerin wird.
Stimmt, ja, da hatte ich auch was
gemeint. Er sagt, wenn Talent dafür da ist und sein Sohn oder seine Tochter das verfolgen will, dann steht er dann natürlich voll dahinter. Aber er hofft, dass es nicht so kommt, weil ja, er wird sich ja auch dem bewusst sein, was man für Opfer bringen muss, um dahin zu kommen, wo er jetzt ist und wie gefährlich das Ganze ist. Und ich glaube, wenn man das nicht selbst macht, sondern irgendwie die Kinder das machen, dann hat man nochmal einen anderen Bezug zu und will das möglichst vermeiden, dass die sich in solche Gefahren bringen.
Na gut, einen weiteren Verstappen, wer weiß.
Ja, das wäre ja auch sogar eine Verstappen-Piquet, ne? Das muss man sich ja auch mal überlegen. Also ich glaube, es gab...
Oh, das ist ja noch mehr, ja, ich glaube, stimmt.
Ich glaube, es gab noch nie ein Kind mit so viel Formel-1-Genen. Also das muss man sich ja wirklich mal überlegen. Mal sehen, wer weiß. Am Ende sehen wir in 20 Jahren oder so, sehen wir einen oder eine Verstappen-Piquet im Formel-1-Grid.
Nicht schlecht, ja. In dem Sinne auch, Glückwunsch an uns, an die schöne Meldung an Max. Mhm. Ne? Und in dem Sinne, ja, jetzt geht's nochmal ganz kurz hier weiter im News-Sektor, nämlich jetzt geht's es gibt zwei News zu Strecken. Ja, erstmal die, ich sag mal, kleinere News, nämlich der Grand Prix in China, ne, wurde verlängert bis 2030. Ja, eher unspektakulär. Jetzt finde ich auch relativ wenig überraschend. Aber was dann doch durchaus eine größere Überraschung ist. Es geht nämlich hier auch um eine Strecke, die noch gar nicht allzu lang wieder im Rennkalender ist, nämlich Zandvoort. Mhm. Und dort wird es 2026 das letzte Rennen geben. Und hat mich persönlich doch sehr überrascht, gerade eben, weil Zandvoort ja auch wirklich ein Zuschauermagnet ist. Ja, Marc, wie war so dein Empfinden, als du die News gehört hast?
Ja, also war wirklich überraschend. Gerade, ja, wie du schon gesagt hast, noch gar nicht so lange wieder dabei. Immer restlos ausverkauft, die Tickets auch für Wahnsinnspreise immer weggegangen. Heim-Grand Prix für Max, die Niederländer da auch immer in bester Feierlaune gewesen. Hat mich alles überrascht. Ich habe in den Pressemitteilungen hieß es immer, dass der Veranstalter der des Rennens, das sind ja dann immer Veranstalter, die das machen und dann in das Programm der Formel 1 aufgenommen werden wollen, dass die das Ganze gekündigt hätten. Ist dann halt wohl so, aber ich glaube, die Formel 1 hat schon einige Strecken und Länderideen in der Pipeline und der Trend ist ja sowieso, dass europäische Strecken weichen und ja, Strecken. Ja.
14 USA Grand Prix oder so in Zukunft, ja.
Ja, also deswegen, mal gucken. Alles ich kann mir nicht vorstellen, dass wir.
Gut, Madrid steht
genau,
ja.
Genau, ja, tatsächlich. Also wir werden nicht 2027 dann einfach ein Rennen weniger haben. Das schätze ich nicht. Wenn wir nicht sowieso vorher auch schon irgendwie noch weiter aufstocken. Aber ja, ist schon ein bisschen schade eigentlich. Also wenn ich jetzt auch so überlege, Zandvoort eigentlich immer ganz cool gewesen. So die Stimmung vom Layout der Strecke auch was Besonderes. Durch die Steilkurven und so. Ne? Also wenn ich da auch an dieses eine Regenrennen, wann war das, vor 2 Jahren denke.
War das nicht da, wo so ein Kran auf der Strecke noch war, wo Gasly dann so noch über die Strecke gefahren ist oder so? Irgendwas war doch da auch mit Chaos.
Nee, das.
Auf jeden Fall war ordentlich was mit Regen. Ach,
genau,
Suzuka,
ja,
ne?
Genau, das ist das.
Richtig, habe ich jetzt verwechselt. Ja, aber stimmt, Regenchaos in Zandvoort war damals.
Das, also deswegen, wir hatten da coole Rennen. An sich natürlich keine Strecke, die dafür bekannt war, dass es viele Überholmanöver gab im Trockenen. Aber ja, die hatte was, ne, mit den Steilkurven und auch Zandvoort so als Badeort bekannt, die Strecke direkt am Strand. Irgendwie ein bisschen schade. Können wir zwei ja mal überlegen, ob wir uns 2026 vielleicht Tickets für den letzten Zandvoort Grand Prix sichern müssen.
Ja, habe ich nämlich auch so überlegt. Das würde mich wirklich noch mal reizen. Könnten wir wirklich mal als Ziel setzen, dass wir da mal am Start sind, ein paar schöne Berichte machen, so als quasi letzter Besuch Zandvoort. Wäre schon geil. Nehmen wir uns mal vor. Vielleicht können wir da irgendwie mal an Tickets dann kommen. Und 2026 ist ja dann noch ein gutes Ziel. Na, von daher, ja, auch sehr, sehr schade mit den Niederlanden. Aber ich möchte jetzt auch nicht, dass sich zum Beispiel Niederlande und, was weiß ich, Spa abwechseln. Nee, Spa muss ja auch immer dabei sein.
Stimmt.
War mal auch so eine verrückte Fantheorie. Aber gut, in dem Sinne. Und ja, jetzt sind wir durch mit den Strecken. Aber eine Big News gibt's natürlich auch noch. Und die betrifft ein komplettes Team. Und zwar ein komplett neues Team in der Formel 1. Denn ab 2026 haben wir wieder 11 Teams am Start. Und wir haben ja auch schon damals von berichtet, von den Gerüchten, wo GM mit Andretti eben in die Formel 1 kommen wollte, hatten auch ein Bewerbungsverfahren durch, dann wurde das alles wieder verschoben und es gab da auch wohl ein bisschen, ja, ich sag mal auch Ärger mit hier einem der Andrettis, den Michael Andretti müsste gewesen sein, auf den die FIA dann auch nicht allzu positiv zu sprechen war. Ja, und jetzt ist es irgendwie so, dass dieses ganze Modell rund um GM, Cadillac und Andretti so in die Formel 1 kommt, dass der Name Andretti daraus verschwindet und man eben unter dem Namen Cadillac in die Formel 1 kommt und Martin Andretti sogar auch noch ja als Teilhaber oder wie auch immer in diesem Team mit drin steckt. Und erstmal, ich freue mich natürlich riesig, dass wieder ein 11. Team in der Formel 1 dabei ist, auch natürlich 2 Cockpitplätze für interessante Fahrer, die dabei sind. Und relativ brandaktuelle News von heute, dass man am Anfang mit Ferrari-Motoren an den Start geht, bevor eben dann GM auf die Zukunft gesehen mit eigenen Motoren auch dabei ist. erstmal, Marc, ja, wie ist so dein Gefühl bei dem Ganzen?
Ja, neues Team bei der Formel 1, immer geil, würde ich sagen. Also ich sehe für uns als Fans da jetzt erstmal nichts Negatives dran. Das Schlimmste, was wirklich passieren kann, also wirklich das Allerschlimmste ist, dass das Team, keine Ahnung, eine Sekunde hinterm Feld hängt, nicht mitkommt und dann fährt es halt hinten rum. So what? Dann kriegen wir es nicht mit. Ich meine, wie oft, also hat sich einer von uns so am Anfang und Mitte der Saison an den Kick saubern mit, ne? Ist ja deren Problem. So von daher, also das ist ja wirklich das Schlimmste, was passieren könnte, dass das Team halt wirklich underperformt. Tut dem Ganzen trotzdem keinen Abbruch und im besten Fall haben wir ein Team, das irgendwo vielleicht im Mittelfeld angreifen kann, vielleicht um Punkte mitfahren kann irgendwann in den ersten Saisons und langfristig scheinen die ja wirklich auch eine ernsthafte Strategie zu verfolgen. Die wollen als Motorhersteller, wie du schon gesagt hast, einsteigen selbst. Das ist ja auch immer ein ganz wichtiger Schritt Richtung, wir greifen ganz vorne an und ja, und sie haben auch Aussagen getätigt, dass sie langfristig auch in der Formel 2 und Formel 3 an den Start gehen wollen. Wahrscheinlich dann, um auch wirklich eine Driver Academy aufzubauen. Ne? Also, ich meine, inwiefern das dann was wird. Ich habe jetzt auch schon in Interviews gesehen, dass Mario Andretti dann der Teamchef werden soll, dass der dann, dass er auch schon wieder sehr große Töne gespuckt hat, von wegen mit Siegen und so. Da sollte man vielleicht vorsichtig sein. Also ich glaube, jeder, der die Formel 1 schon...
Das neue Blonde GP Fragezeichen.
Ich meine, natürlich, klar, so Cinderella-Stories gibt es immer mal wieder. Wer weiß, aber ich glaube, es ist verkehrt, sich hinzustellen und das Team jetzt so, klar, man will natürlich Sponsoren gewinnen, jetzt schon und so, aber so ein Team so zu overhypen, glaube ich, das schadet denen dann langfristig eher, als dass es denen gut tut. Mhm. Und jeder, der sich mit der Formel 1 ein bisschen beschäftigt, weiß ja auch, dass im Normalfall, also jetzt kann man sowieso nicht absehen, was da passiert. Klar, sie steigen zu einem guten Zeitpunkt ein mit Regeländerungen und so weiter. Aber alles andere, ne? Ein Formel-1-Team ist auch nicht nur das Auto. Ein Formel-1-Team ist die ganze Organisation dahinter, wie alles ineinander greift. Du brauchst zwei gute Fahrer. Im Hintergrund. Und all das muss erstmal auf dieses Top-Level kommen, auf dem 10 Teams halt jetzt schon ein paar Jahre lang operieren. Von daher bin ich mal gespannt, wie die sich einfinden werden in die Formel 1.
Und ich sag mal so, auch wenn man das selten sagt, aber man könnte sich auch Haas ein bisschen als Vorbild nehmen, die ja durchaus immer bei der Musik dabei waren, gerade auch am Anfang. Und da wäre man durchaus zufrieden, glaube ich, mit solchen sportlichen Ergebnissen.
Ja, ich glaube auch. Also Haas ist natürlich so insgesamt dann irgendwo begrenzt durch ihr Budget einfach. Das Team gehört nun mal Gene Haas und nicht General Motors und Cadillac. Ne, ja. Das sind ganz andere Finanzstrukturen dahinter. Aber wie Haas sich am Anfang in der Formel 1 gemacht hat, muss ich sagen, das könnte auf jeden Fall so ein Blueprint werden. Die haben das ja auch selbst aufgebaut. Die haben ja auch nicht einfach ein bestehendes Team aufgekauft. Und also für die Anfangszeiten der Formel 1 ist das wirklich ein gutes Beispiel, da hast du recht. Und dann langfristig natürlich dann vorne angreifen. Das muss natürlich immer das Ziel sein, aber das kann man nicht in den ersten 1, 2, 3 Saisons, würde ich jetzt sagen. Also ich glaube, innerhalb von 3 Saisons auf eine Championship schielen, wäre dann doch ein bisschen zu optimistisch. Ja.
Deswegen, ich denke auch, es wird ein steiniger Weg, aber ja, ich habe riesige Freude. 11 Teams. Und ich freue mich natürlich auch wieder auf irgendwelche interessanten Fahrer, die dann mitfahren. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man vielleicht auf einen Erfahrenen dann setzt, der zurückkehrt. Vielleicht einen Bottas, vielleicht einen Ricciardo, vielleicht einen Perez. Oder man setzt komplett auf Rookies. Also Spekulation ist ja auch noch ein Jahr hin. Denn wir haben nächstes Jahr noch eine lange, schöne Saison vor uns, bevor Cadillac dann eben am Start ist in 2026. Und ja, in dem Sinne schließen wir hier mal die News-Sektion ab und wollen aber in dem Kapitel gleich direkt mal ins Qualifying gehen von Abu Dhabi, denn Rennen gibt es ja auch noch einiges an Material und wir sind auch wieder schon gut unterwegs heute und gehen hier direkt rein ins Qualifying. Hier in dem Fall, denke ich mal, ein bisschen schnellerer Modus.
Genau.
Und ja, gehen rein. Eine kleine Sache möchte ich doch noch sagen zum Wochenende vor dem Qualifying, denn es gab eine Premiere bei Ferrari. Die beiden Brüder, Arthur Leclerc und Charles Leclerc, sind ein freies Training zusammengefahren.
Genau, das erste Mal, dass zwei Brüder in der Formel 1 für das gleiche Team auf der Strecke waren.
Auf jeden Fall sehr, sehr geile Sache, das Ganze. Ja, ja. Und ja, gehen wir hier rein in Q1 und gehen da direkt mal durch. Da gab es auch eben auch im Prinzip eine kleine News hier von Jack Doohan angeführt, der hier Esteban Ocon ersetzt hat, bereits an dem Wochenende für Alpine. Und ja, Ocon halt einen komischen Abschied mit so einem Post auf Instagram, glaube ich, bekommen. Hat ein bisschen überrascht. Ja. Aber gut, für den geht es ja nächstes Jahr weiter in
genau.
der Formel 1
und das
bei
wurde
Haas.
Auch Das wurde auch gemacht, damit er den Test fahren darf. Das wurde gemacht, damit er den Test für Haas fahren darf. Sonst hätte er den aus welchen Bestimmungen auch immer nicht fahren dürfen. Wahrscheinlich, weil er aktuell noch bei Alpine unter Vertrag dann ist. Das könnte ich mir vorstellen können. Das, ja. Aber genau, also das war wohl der Hintergrund, dass sie ihn dann quasi ein Rennen vorher haben gehen lassen, damit er bei Haas den Test fahren darf. Genau, Jack Doohan, wie schon gesagt, ist eingesprungen. Gut, für ihn war das jetzt auch irgendwie eine komische Situation, so im WM-Finale. Also ich meine, es ging jetzt klar, für Ferrari und McLaren ging es noch um was, da kommen wir später zu. Aber ja, so in das letzte Rennen der Saison reingeworfen zu werden, auch ein bisschen komisch, aber gut.
Indem es für Alpine um viel ging, tatsächlich. Aber ja, für ihn eine gute Bewährungsprobe, aber hier den letzten im Qualifying, denke ich, sollte man jetzt nicht überbewerten.
Genau, ja.
Also von daher, da möchte ich jetzt auch gar keine Wertung vornehmen für ihn. Auf Platz 19 Franco Colapinto im Williams. Ja, gut, der Williams hat jetzt auch nicht so ganz die positive Tendenz. Ja, von daher, wir sehen ja auch noch Alex Albon hier als 16. Ja. in Q1 und ja, hier noch Guanyu Zhou als 17. Ja, aber eine große negative Überraschung gab es natürlich auf Platz 18 in seinem letzten Rennen für Mercedes, Lewis Hamilton. Wobei da natürlich auch der letzte Sektor sehr unglücklich war, als er über diesen Poller gefahren ist, als da Kevin Magnussen Platz machen wollte und quasi den Poller so auf die Strecke schießt und der direkt unter Hamiltons Wagen landet, also
ja. Ja, und dafür daher übrigens keine Strafe, nur um es mal anzumerken, und das war auf einer schnellen Runde. Also wirklich, es ist
ja, stimmt, das ist auch wieder sowas, ne, was eigentlich überhaupt nicht passt.
Aber ja, Pech für Hamilton. Also klar, es ist natürlich wie immer, er hätte auch seine Runde früher setzen können, er hätte auch einfach seine erste Runde schneller fahren können, aber am Ende war es dann wahrscheinlich echt dieser Poller, der es ihn gekostet hat, weiterzukommen. Er wäre jetzt keineswegs sicher weitergekommen oder so, aber dieser Poller unter dem Auto, der wird, keine Ahnung, am Ende waren es 2/10 oder so oder weniger sogar, um durchzukommen.
Ja, das kann schon ordentlich was ausmachen, also von daher.
Das 1/10 oder so, was ihm am Ende gefehlt hat, das wird dann schon daran gelegen haben. Blöd gelaufen, ist dann halt so. Unrühmliches letztes Qualifying im Mercedes leider.
Ja, und der letzte in Q2 dann der eben erwähnte Kevin Magnussen mit Platz 15. Und dann Charles Leclerc auf Platz 14. Mhm. Ich meine, dem wurde eine Runde gestrichen,
genau,
ne?
Genau, dem wurde eine Runde gestrichen wegen Track Limits. Und das war ja auch wieder so eine Sache, ne, mit diesen Track Limits in Turn 1 da.
Mit dem Zurücknehmen dann auch wieder von den gestrichenen Zeiten.
Ja, also das ist auch wieder unglücklich aus.
Das stimmt. Perez hatten wir am Anfang, genau, ne? Dem erst eine Zeit gestrichen wurde. Dann hat er die Zeit wieder zurückbekommen, weil er eben doch keine Track Limits hatte. Bei Leclerc hatte hier die Track Limits bekommen, dadurch eine Strafe. Und ja, das war halt auch, habe ich auch selten erlebt, dass so viele Track Limits wieder zurückgenommen werden.
Ja, also das war wirklich. Aber gut, ich meine, bei Leclerc stand die Entscheidung. Er war außerhalb der Strecke, die Runde zählt nicht. Damen nur 14. Wenn ich hier weiterschaue, Stroll auf 13. Ja, gut. Ja.
Solide, okay.
Ja. Ja, ja, aber ja. Ja, Alonso schon wieder auch deutlich besser, deswegen
ja.
Tsunoda und Lawson auf 11 und 12 in der Reihenfolge.
Grundsätzlich gute Position, muss ich sagen. Ja. Und somit eben eine deutliche Steigerung hier bei den Racing Bulls, für die es ja auch um viel ging, gerade im Hinblick auf die Konstrukteurswertung. Und ja, dann geht's hier direkt rein in Q3. Ja, Überraschung mit Sergio Perez.
Es ist wirklich, es ist eigentlich traurig, dass, dass wir fast schon positiv davon reden müssen, dass er 10. ist. Ne? Aber ja. Das ist der Stand der Dinge. Ne? Also es ist tatsächlich sein bestes Qualifying seit langem. Es ist hart.
Ja, von daher hat sich da möglicherweise auch seinem letzten Grand Prix nochmal in Q3 gekämpft.
Stand der Aufnahme wissen wir noch nichts weiter. Ne? Die Entscheidung sollte am Montag nach dem Rennwochenende gefällt werden. Mhm. Es gibt noch keine offiziellen News. Wir wissen, dass Yuki Tsunoda im Red Bull testet gerade. Mhm. Also gerade, nicht jetzt im Moment, aber bei dem Test nach der Saison sitzt Yuki Tsunoda im Red Bull. Mhm. Aber ja, mehr wissen wir noch nicht.
Ja. Und dann eine wirkliche Überraschung, die auch Lob verdient. Auf Platz 9 wieder ein Kick Sauber, der stark abgeschnitten hat hier, nämlich Valtteri Bottas. Und das gönne ich dem Burschen richtig, dass er hier nochmal in Q3 kommt. Was dann im Rennen war, ist nochmal eine andere Geschichte, da kommen wir später zu. Aber hier, ja, schönes Ergebnis einfach nochmal für Valtteri. Und der ja auch, glaube ich, in Q1 irgendwie auf Platz 3 war oder so. Was ja auch krass war, auf Platz 2 sogar sehe ich hier. Und ja, überragend einfach. Also, ja, irgendwie, er kann es doch noch. Ja. Also, ich verstehe es nicht. Und irgendwie scheint der Kick Sauber auch eine bisschen bessere Entwicklung jetzt gegen Saisonende genommen zu haben, als man das auch vermutet hat. Wird auch nochmal Thema, auch in unserer Saisonanalyse, die ja auch noch folgt. Und ja, gehen wir ansonsten mal noch kurz durch. Wir haben es eben schon gesagt, Alonso, Teamkollegen geschlagen. Hier, ja, ein solider 8. Platz. Im Training hat er noch geschimpft wie ein Rohrspatz. Von wegen schlechtestes Auto, was er je gefahren wäre. Aber dafür ist das doch ein relativ solides Ergebnis. Und an Platz 7 haben wir dann hier George Russell. Ja, aber ich glaube nochmal eine positive Überraschung davor mit Pierre Gasly auf Platz 6. Ja.
Das auf jeden Fall. Und wie ja auch schon angedeutet, ne, am Alpine in diesem Midfield-Battle einer der Akteure. Deswegen der 6. Platz von Gasly auch wichtig. Jetzt gehe ich mal über Verstappen auf 5 mal so schnell drüber. Ja, nicht sein bestes Qualifying. Aber um das Battle weiterzuführen, Haas ja zu dem Zeitpunkt auch noch in dem Kampf drin um Platz, jetzt muss ich kurz überlegen, Platz 6.
6.
Genau, und Hülkenberg mit seinem im Qualifying 4. Platz auch sehr, sehr, sehr stark, würde ich mal sagen.
Ja. Ja, bei dem gab es leider eine kleine unglückliche Szene, denn er hatte bei der Boxenausfahrt einige überholt und ich glaube auch sogar vor dem Wochenende ist ein Paper erschienen, wo eben speziell das bestraft werden sollte.
Genau, das wird sonst nicht geahndet. Man darf das, solange man da nicht über die weißen Linien fährt mit beiden Reifen oder zur Strecke hin darf man gar nicht, mit gar keinem Reifen drüber. Aber in Abu Dhabi darf man es gar nicht, weil ja die Boxen so in einem Tunnel ist und so und das nur gefährlich wird. Stell dir vor, da crasht jemand, dann müssen diese Autos aus dem Tunnel geborgen werden. Das haut nicht hin, deswegen ist das komplett verboten. Ja, Hülkenberg hat es trotzdem getan. Ihm war das auch bewusst, tatsächlich, hat er gesagt. Nur er hat halt gemeint, wahrscheinlich hätten wir keine Zeit mehr setzen können, hätte ich es nicht gemacht. Gut.
Okay, ist ein Argument.
Ja, genau, ist dann halt doof, ne? Muss die Strafe nehmen, hat sich da auch nicht beschwert. Aber gut, wenn er sonst diese Zeit nicht hätte setzen können, dann probier's halt, ne? Vielleicht kommt man ja damit davon.
Von daher. Ja, ich meine, 4. sensationelles Ergebnis.
Ja.
Und selbst mit Gridstrafe hier noch eine super Ausgangsposition. Ja, und ansonsten haben wir hier noch Carlos Sainz auf Platz 3. Gute Leistung. Und vorne die Doppelpole für die beiden McLaren mit Lando Norris vor Oscar Piastri. für die es ja hier um den Konstrukteursweltmeisterschaftstitel ging.
Genau, die sind mit 21 Punkten Vorsprung vor Ferrari in dieses Rennen gegangen. Und ja, dann auch noch auf Platz 1 und 2. Sah ja zu dem Zeitpunkt schon nach einem lockeren Ding für McLaren erstmal aus, eigentlich.
Auf jeden Fall. Und ja, was das Rennen betrifft, hören wir uns dann im nächsten Kapitel.
Franz Beckenbauer, Lichtgestalt, Fußball-Ikone, Weltmeistermacher. Ein Mann, der den Fußball revolutionierte und Generationen begeisterte. Doch wo Licht ist, da gibt's auch Schatten und Beckenbauers Leben war da keine Ausnahme. In unserem neuen Podcast beleuchten wir die Höhen und Tiefen seiner Erfolge, seine Menschlichkeit, aber auch die Kontroversen, die ihn bis zuletzt begleiteten. Hört rein in die neueste Folge der 100 Fußballlegenden. Franz Beckenbauer, einer wie sonst wirklich keiner. Überall, wo es Podcasts gibt.
Kapitel 3 der heute mal wieder pickepackevollen Folge. Und jetzt geht's rein hier ins Rennen Abu Dhabi 2024. Es ging hier noch um viel. Unter anderem um die Konstrukteursweltmeisterschaft. Einige Kämpfe im Mittelfeld natürlich auch, zu denen wir später kommen. Und wie immer starten wir direkt rein, von oben nach unten. Und ja, gratulieren hier Lando Norris zum verdienten Sieg in Abu Dhabi. Ja, das ist wirklich von vorne bis hinten eine Top-Vorstellung. Oh. Von der Pole gestartet. Ja, Sieg relativ ungefährdet ins Ziel gebracht. Und für mich ist das jetzt auch nochmal persönlich für Lando so ein kleines Statement zum Saisonende. Ich habe mich entwickelt über die Saison. Ich habe viel Kritik eingefahren. Aber ich gehe hier als Sieger aus der Saison und greife nächstes Jahr an.
Ja, doch, auf jeden Fall. Also wirklich, er hat da an dem ganzen Wochenende keine Schwäche gezeigt, ne? Also hat sich auf die Pole gestellt, hat auch am Start keine Position verloren und hat das Rennen kontrolliert von vorne weg nach Hause gefahren, ja? Also es war wie so ein klassischer Lewis Hamilton Mercedes-Sieg von 2018, 19, keine Ahnung. Ja. Also wirklich, kein Zweifel dran gelassen. Ja, wer dann aber doch ein bisschen mehr Probleme hatte, war sein Teamkollege. Den hat es ja direkt in Runde 1, Kurve 1 erwischt.
Ja, oder? Gute Ausgangsposition gehabt, aber ja, das Duell dann mit Max Verstappen.
Jo.
Was ich jetzt eigentlich gar nicht so als das schlimme Vergehen fand. Nee. Aber klar, es war eben der Grund, dass sich Piastri hier wegdreht und ja, ist natürlich blöd, dann fährst du dem Feld natürlich erstmal hinterher als Piastri und dann ging es natürlich erstmal nur um Schadensbegrenzung.
Ja, genau, also er hatte halt den Start nicht perfekt getroffen, ne? Also dass Max Verstappen überhaupt eine Chance hatte, da anzugreifen, sagt ja schon einiges und ja, gut, aber Max Verstappen schießt da ein bisschen übermotiviert, aber wie du sagst, es ist so schlimm, fand ich es auch nicht, klar.
Es war jetzt auch nicht irgendwie so gedive-bombt oder so, es war einfach extrem optimistisch von Max.
Ja, aber es war auch wirklich, also ja, also ich glaube, wenn Piastri ihm ein bisschen mehr Platz gegeben hätte, hätte es nicht geknallt und wenn Max einfach ja ein bisschen früher gebremst hätte, wäre auch noch neben Piastri aus der Kurve rausgefahren und es hätte nicht geknallt, also ja, aber trotzdem, die Strafe gab es dann für Verstappen letztendlich, würde ich auch sagen, ja, also ich hätte ihm vielleicht 5 und nicht 10 Sekunden gegeben, aber Strafe schon, wenn man jetzt die Strafen von der Woche davor sieht, 10 Sekunden, okay, nee, es ist dann am Ende schon eine Strafe nach dem Rennen. Also während dem Rennen gab es ja diesen Funkspruch, weil Oscar dann ja auch ein bisschen frustriert war. So, ah ja, richtiger Weltmeister-Move und so.
Gestimmt.
Ja, ja. Aber nach dem Rennen im Interview hat Oscar Piastri auch gesagt, Max kam nach dem Rennen zu ihm, hat sich entschuldigt, alles cool, kein böses Blut. Also da gibt's kein Beef an der Front. Genau, und Oscar Piastri hat sich dann wieder ein bisschen nach vorne gekämpft. Er hat selbst dann auch noch eine Strafe absitzen müssen, weil er ja dann noch, wem ist er draufgefahren?
Colapinto.
Colapinto war das, ne?
Dem man ja auch den Reifen aufgeschlitzt hat bei der ganzen Aktion. Ja.
Das war dann auch wieder ein bisschen unglücklich von Piastri. Auch relativ am Anfang des Rennens gewesen, auch 10 Sekunden bekommen, auch beim Boxenstopp abgesessen. Und gut, dann am Ende ein bisschen wieder durchs Feld gekämpft, Platz 10 und ein Punkt war es am Ende.
Ja. Wirklich die Schadensbegrenzung, die kleinste quasi, die noch möglich ist. Ja, aber klar, super Ausgangsposition. Und es ging ja hier um eine große Sache, nämlich den Konstrukteurstitel für McLaren. Und ganz interessant dazu, der letzte Konstrukteurstitel von McLaren war 1998, damals zusammen mit Mika Häkkinen und David Coulthard. Und ja, Teamchefs damals, wer kennt ihn nicht, Norbert Hau und Ron Dennis zusammen, ne? Geil. Das war immer eine sehr, sehr lustige Zeit. Und übrigens beide aktuellen Fahrer, Lando Norris und Piastri, noch nicht geboren zu dem Zeitpunkt. Also die haben das nicht miterlebt, dass McLaren zuletzt Konstrukteursweltmeister wurde. Ja, und so war es eben so, klar, Piastri unglückliche Situation direkt in Runde 1, aber durch den ordentlichen Vorsprung vor Ferrari, die hier Zweiter und Dritter geworden sind im Rennen, können wir McLaren gratulieren zum Konstrukteursweltmeistertitel 2024.
Ja. Wer hätte das gedacht am Anfang der Saison? Ne, also wirklich.
Das ist halt die Sache, ne? Und man hat viel geredet über McLaren, gerade im Hinblick auf Fahrer-WM, Strategien noch nicht reif, Lando teilweise noch nicht reif. Aber trotzdem, den Titel, für den hat man gekämpft und für den hat man eben gute Arbeit geleistet. Und
ja,
deswegen muss man hier auch sagen, einfach die Entwicklung, die McLaren über die letzten Jahre genommen hat, wird hier konsequent fortgeführt. Man hat immer Steps nach vorne gemacht, immer mehr. Ja, und jetzt schon den Titel in 2024 hätte ich jetzt so auch nicht unbedingt erwartet.
Nee, also wirklich, die sind, ja, die haben da gute Fortschritte gemacht. Jetzt müssen sie es natürlich nächste Saison auch hoffentlich mit einem Fahrertitel krönen. Wobei man ja jetzt natürlich auch sagen muss, auch den Konstrukteurstitel zu verteidigen, wird sehr schwer. Ferrari war jetzt am Ende nur 14 Punkte hinter McLaren.
Ja.
Ne? Und 14 Punkte, das ist ja in der Fahrerwertung ist 14 Punkte ja schon nichts und kann in einem Rennen entschieden werden. Aber in der Konstrukteurswertung ist 14 Punkte ja noch mal weniger, ne? Weil ein Team mit beiden Fahrern Punkte holt.
Das ist wirklich verdammt wenig. Ja. Zumal bei Ferrari wird es ja auch spannend, jetzt hat man zwei relativ konstant gute Fahrer gehabt. Da gibt es dann auch einen Wechsel mit Hamilton statt Sainz, wird auch nochmal interessant. Man muss auch gucken, wie sich Piastri bei McLaren entwickelt, könnte auch nochmal ein interessanter Faktor werden. Und ja, ob die Papaya Rules dann genauso funktionieren,
ja,
in diesem Jahr. Ja, aber so wirklich, also ziehe ich meinen Hut vor der Leistung, die McLaren hier gebracht hat, trotz Kritik, aber so einen Titel holt man nicht einfach so.
Ja, das stimmt, auf jeden Fall. Haben sich wirklich alle im Team verdient am Ende der Saison. Was ich allerdings dann, ja, wie es halt immer so ist, ne, wo es Gewinner gibt, gibt es auch Verlierer und das waren dann an dem Tag ja, das Ferrari-Team quasi. Und irgendwie so gefühlt hat es keinem mehr wehgetan als Charles Leclerc. Dem hat man es wirklich angemerkt. Dem hätte der Konstrukteurstitel auch sehr viel bedeutet. Ich meine, gut, Carlos Sainz, der verlässt das Team. Für den wäre das zwar jetzt auch schön gewesen, aber ja, der hat ganz andere Sachen, um die er sich jetzt kümmern muss. Der sitzt jetzt auch schon im Williams. Und ja, es tat mir dann auch irgendwie ein bisschen leid für die Leute von Ferrari. Ich bin ja auch im Herzen irgendwie, so teammäßig bin ich ja schon Ferrari-Fan. Und ich habe dann auch gemerkt, auch wenn Lando mein Lieblingsfahrer ist, ich wollte doch irgendwie schon, also irgendwie, mein Kopf war sehr zwiegespalten. Ich wollte schon, dass Lando den Rennsieg holt. Aber das besiegelt ja dann auch gleichzeitig, dass Ferrari kein Konstrukteursmeister werden kann. Ich hätte schon gern Ferrari als Konstrukteursmeister gehabt, muss ich ehrlich sagen. Hat mir dann schon ein bisschen leid getan.
Ja, ich meine, Ferrari ist ja aus der Formel 1, ist nicht wegzudenken. Nee, und auch mit der Grund eigentlich, warum wir alle zur Formel 1 gekommen sind.
Ja.
Eben dadurch, dass auch Schumi damals die großen Zeiten gefeiert hat. Ja. Aber ja, Leclerc gebe ich dir recht, der ja auch ein sensationell gutes Rennen gefahren ist,
oh ja,
nach der Ausgangsposition.
Allein der Start.
Das muss man ja wirklich betonen. Also richtig, richtig stark und der hat alles reingeklatscht. Auch Sainz hat alles gegeben. Und dann hätte es auch, finde ich, verdient gehabt. Ferrari hätte es richtig gegönnt, auch wie du.
Ja.
Ja, aber in dem Fall muss man auch sagen, dass Lando hier auch der Konstrukteurstitelmacher war.
Ja, auf jeden Fall. Wenn er das Rennen nicht gewinnt, dann sieht das ganz anders aus. Also, ich meine, es waren jetzt am Ende 14 Punkte, ne, die McLaren vor Ferrari war. Wird Lando alleine nur Zweiter anstatt Erster, ja, dann hat McLaren 7 Punkte weniger und Ferrari natürlich 7 Punkte mehr. Ne, das muss man ja dann auch, also.
Stimmt.
Ja, das.
So schnell geht's.
Ja, das,
so schnell geht's.
Genau, ja. Das geht nämlich in beide Richtungen. Da denkt man, ah ja, ist ja nur ein Unterschied von 7 Punkten. Ja, aber. Mhm. Also, das ist ein Unterschied von 14 Punkten, so gesehen. Mhm. Und genau, deshalb, also, das war wirklich. Ja, also, war schon wichtig, dass Lando den Sieg holt, gerade nach dem, was Piastri da direkt am Anfang passiert ist. Ja, gut. War dann am Ende knapp. Ich glaube auch, wenn wir da wird es bestimmt auch wieder eine Netflix-Folge zu geben und die werden das Ganze dann auch, glaube ich, wieder richtig auf die Spitze treiben, wie knapp das am Ende war.
Oh ja.
Genau, aber gut, das war die Konstrukteurs-WM dann auch für dieses Jahr und ja, während jetzt nicht mehr so viel in der Konstrukteurs-WM irgendwie was zu sagen hatte, war Mercedes. Die haben aber trotzdem, wie ich finde, ein sehr stabiles Ergebnis nach Hause gefahren nochmal.
Ja, Mercedes war natürlich vor allem interessant mit Lewis, die ganze Situation. Qualifying haben wir ja eben geredet. Ja, auch Pech gehabt natürlich mit dem Startplatz. Und auch Lewis hier, finde ich, in seinem Last Dance für Mercedes nochmal alles rausgehauen.
Ja.
Eine Wahnsinns-Aufholjagd. Strategisch war das natürlich auch hier sehr klug, ihn da direkt auf die Harz rauszuschicken, sodass er lang draußen bleiben kann. Und ja, Russell kam mir so ein bisschen vor. Zwischendrin hatte er auch mit Gasly mal ein längeres Duell, wo er da nicht vorbeikam, ist aber trotzdem seinen Stiefel gefahren. Hier Platz 5 vollkommen in Ordnung. Ja, und dann in der letzten Runde war es dann eben soweit. Toto hat sich ja nochmal am Boxenfunk gemeldet, dass man dann quasi den Positionstausch oder generell das Duell auf der Strecke zwischen Russell und Hamilton sehr sportlich ablaufen lassen soll, sehr fair.
Ja.
Kein unnötiges Risiko. Und ja, somit hat Hamilton dann noch Russell überholt und hat sich für den 4. Platz hier ordentlich feiern lassen. Ein paar Donuts gedreht, ne?
Genau, ja. Hat er am Ende, er hatte auch so ein extra Schild, auf dem Lewis Hamilton stand, was dann noch dahingestellt wurde, wo er dann sein Auto geparkt hat. Ich meine, er verschwindet ja nicht aus der Formel 1, deswegen.
Deswegen, irgendwie kam es fast schon so vor, als würde Hamilton hier die Karriere beenden.
Genau, aber es ist ja schon so das Ende von der Ära, ne? Das ist das erfolgreichste Fahrer-Team-Duo, das es jemals gab, ne? Mit am Ende dann 6 Fahrertiteln für Hamilton, die in der Zeit rausgekommen sind und 8 Konstrukteurstiteln. Jetzt muss ich kurz überlegen.
Ja, 8 waren
genau, es. Genau, richtig, bei seinen 6 Titeln sind die jeweils auch Konstrukteursmeister geworden, plus der Nico Rosberg WM-Titel und der erste Max Verstappen-Titel, wo auch Mercedes noch Konstrukteursmeister war. Ja, also wirklich, das ist die erfolgreichste, also wenn man es in Titeln bemessen will, die erfolgreichste Zusammenarbeit von einem Fahrer und einem Team, die es in der Formel 1 jemals gab. Und ja, sein nächstes Rennen ist im Ferrari. Das müssen wir uns jetzt auch mal überlegen. Ne? Wir werden das nächste Mal, wenn Lewis Hamilton auf einer Formel-1-Strecke zu sehen ist, dann in Rot. Da bin ich echt gespannt drauf, was das gibt.
Ja. Ich muss gerade dran denken, wie die News kam noch vor der Saison und wie wir hier saßen, die Folge aufgenommen haben und ich mich schon mega innerlich gefreut habe, aber dann dachte so, ich muss jetzt noch ein Jahr warten. Und es kommt jetzt immer näher. Lewis im Ferrari. Gerade du jetzt so als Ferrari-Fan, warst ja nicht immer der größte Hamilton-Fan. Ich hoffe, du hast so eine Lewis-Kappe mit Ferrari-Logo.
Ja, das soweit würde ich jetzt vielleicht nicht gehen, aber ich bin auf jeden Fall gespannt. Also, ich kann das ganz schwer einschätzen. Das kann ich meine, mit den neuen Regeln im Mercedes-Auto hat er sich ja auch gegen Russell direkt geschlagen geben müssen. Und das, obwohl er schon lange in dem Team war und Russell neu war. Da war ich auch sehr negativ überrascht von ihm. Aber jetzt, letzte Saison war ja wieder eine sehr starke Saison. Diese Saison war dann wieder ein bisschen durchwachsen. ich weiß nicht, was mich da nächste Saison im Ferrari erwartet. Also ich kann mir vorstellen, dass so ein Lewis Hamilton irgendwie das hinkriegt, kommt mit dem Ferrari super klar, schlägt sogar einen Leclerc in der ersten Saison. Kann passieren. Mhm. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass der am Ende mit halb so vielen Punkten wie ein Leclerc dasteht. Und das Ganze so als Lehrjahr für die Saison mit den neuen Regeländerungen nimmt. Ich weiß es nicht, es kann alles passieren. Am Ende wird es wahrscheinlich irgendwas dazwischen. Aber ja, wir können nicht in die Zukunft gucken. Wir bleiben gespannt, würde ich sagen.
Ja, das wird so hochinteressant. Ich bin so heiß wirklich jetzt da drauf, wenn ich darüber nachdenke. Ne? Aber gut, wir müssen ja auch noch über das aktuelle Rennen hier sprechen und gehen jetzt hier im Klassement weiter und kommen an bei Red Bull mit Platz 6 hier, Max Verstappen. Gut, man muss dazu natürlich sagen, für den ging es ja quasi auch um nichts. Und hat das Ganze aber dennoch, gut zu Ende gebracht.
Ja, also ich glaube, er hätte da schon noch gerne, also haben wir ja in Katar gesehen, da ging es ja auch schon um nichts mehr und da gewinnt er das Ding. So ein Max Verstappen, der hat Ehrgeiz ohne Ende, sobald er im Auto sitzt. Aber ja.
Hatte natürlich direkt die Strafe dann bekommen nach Kurve 1, na, das muss man hier auch betonen.
Ja, und auch.
Hat ihn dann dadurch zurückgeworfen im Feld auch.
Ja, also, ja, und der Unfall selbst, also ist ja jetzt nicht so, dass er
Piastri, beides.
Genau, also ihn hat das ja auch zurückgeworfen, unabhängig von der Strafe erstmal. Dann kam die Strafe noch oben drauf. Unauffälliger sechster Platz, würde ich sagen. Perez, ja, auch einfach irgendwie Pech gehabt, ne? Also.
Ich wollte gerade sagen, wann habe ich denn Perez mal gesehen? Aber der hat ja keine Runde beendet. Gut. War natürlich die Situation, ne, wo Bottas ihn da dreht. Oder crasht, was? Ich weiß gar nicht, ob er sich da gedreht hat. Mhm. Ja, und danach war doch, glaube ich, direkt mit dem Getriebe auch irgendwas.
Ja, also war relativ schnell zu Ende dann das Ganze. Mal gucken. Vielleicht sein letztes Rennen in der Formel 1. Vielleicht sein letztes Rennen im Red Bull. Mal gucken. Ist irgendwie doof, dass man das jetzt vorher nicht wusste. Das ist so.
Ich sag mal so, wir können jetzt viel spekulieren. Ich glaube, zu unserer Saisonabschlussfolge wissen wir schon mehr.
Genau.
Würde ich behaupten. Und können dann das Thema Perez nochmal so ein bisschen größer aufmachen. Jetzt nochmal hier zum Rennen. Wenn du überlegst, Platz 10 gestartet. Max wird hier Sechster. Es hätte eine sehr enge Geschichte werden können, dass Perez so nah an Verstappen dran ist, wie lange nicht mehr.
Ja.
Das wäre, glaube ich, nochmal ein ganz schöner Abschluss gewesen für ihn, wenn es denn zu Ende ist.
Ne? Genau, ja.
Ist ja noch das Fragezeichen.
Ja, so, aber dann kommen wir zum nächsten Konstrukteurskampf, wenn ich jetzt so die Plätze weiter durchgehe, denn Alpine sichert sich mit dem 7. Platz von Pierre Gasly, beziehungsweise auch einfach, weil, ja, kein anderer Konkurrent. Ich meine, auch rein rechnerisch, die Racing Bulls hätten es rein rechnerisch auch noch machen können, aber das wäre ja schon sehr unwahrscheinlich. Aber Haas.
Die haben hier auch gar keine Rolle gespielt, muss man dazu sagen,
genau.
In dem Bereich, wo sich hier Alpine mit Gasly bewegt hat.
Ja, aber Haas war zumindest, als das Rennen gestartet war, ja noch wirklich, auf jeden Fall noch ein Konkurrent um den 6. Platz. Also. Wenn ich mir jetzt anschaue, in der Konstrukteurswertung am Ende war Alpine 7 Punkte vor Haas. Die haben 2 Punkte mehr geholt. Das heißt, vor dem Rennen waren es nur ein 5 Punkte Abstand. Hülkenberg hatte ja das gute Qualifying, aber dann die Strafe. Das hätte auch in eine andere Richtung gehen können. Aber Gasly auch sehr lange davor Russell gewesen, ne, am Anfang des Rennens. Also Gasly wirklich wieder mal ein sehr starkes Rennen gefahren und sichert Alpine damit Platz 6 in den Konstrukteuren. Absolut starke Leistung von ihm.
Und eine Sache, die man zu Gasly definitiv noch erwähnen muss. Er hat einen neuen Rekord aufgestellt. Und das war mir gar nicht so bewusst die Saison über, weil er eigentlich auch gern mal, ich sag mal, gerade in Ocon ein paar Berührungen hatte mit Gasly. Aber das war ja auch davor in der Saison. Nämlich Zero Damage in der ganzen Saison bei Pierre Gasly.
Ja, das ist schon.
Und, also das krass. Hätte ich nie gedacht. Also wirklich, da siehst du, deswegen wahrscheinlich auch die gute Entwicklung gegen Saisonende bei Alpine, das Cost Cap hat keine große Rolle gespielt.
Ja, kann sich die Williams-Fahrer ja mal eine Scheibe von abschneiden.
Ja, also wirklich. Und muss man auch sagen, bei Gasly einfach die aktuelle Form herausragend. Und für mich auch der Akteur, der Alpine letzten Endes den 6. Platz in der Konstrukteurs-WM gesichert hat, weil er einfach abgeliefert hat. Ne? Ganz kurz noch zu seinem Teamkollegen Jack Doohan. Klar, wir haben es ja schon gesagt, im Qualifying sollte man das nicht zu hoch hängen, dass er da eben Letzter wurde. Wurde hier 15. Aber klar, für ihn eine kleine erste Chance, sich im Alpine zu zeigen, und soll ja dann auch nächstes Jahr im Alpine fahren.
Genau. Ja. Und wir haben es eben auch schon so ein bisschen mit angesprochen. Hülkenberg hat es dann nicht geschafft, Haas noch auf den 6. Platz der Constructors Championship zu bringen. Aber trotzdem würde ich sagen, gutes Rennen gefahren mit dem 8. Platz. Holt dann am Ende nur 4 Punkte. Immerhin auch da, die Racing Bulls, ja, die haben jetzt da keine große Rolle gespielt, aber die hätten rein theoretisch auch noch rein rechnerisch vorbeiziehen können oder so. Das heißt, den 7. Platz da zu sichern, ist auch besser als nichts, sage ich jetzt mal. Mhm. Sein Teamkollege Kevin Magnussen hat am Ende noch die schnellste Rennrunde geholt, das weiß ich noch. Weil er dann auch
ist für ihn als Karriereabschluss nochmal eine schöne Geschichte.
Genau, ja, wie Danny Rick. Mit der schnellsten Rennrunde verabschiedet.
Ja, auch sehr, sehr geil. Und bei Magnussen muss man halt auch sagen, der hat dann sehr viel Pech gehabt in der Szene, als Bottas ihm da reingerauscht ist.
Ja, stimmt. Das war ja bei ihm, ja.
Ne? Grundsätzlich von der Form her hätte ich Magnussen auch Punkte aktuell vorgestellt. Hat mir gut gefallen die letzten Wochen. Von daher auch ein Grund, warum Haas jetzt immerhin noch den 7. Platz geholt hat. Bisschen schade, dass es mit dem 6. nicht geklappt hat, aber klar, Ereignisse wie Brasilien mit Alpine, ja. Da bist du dann auch ein bisschen machtlos, und von daher, also Haas kann wirklich auf eine wirklich gute Saison hier zurückblicken. Und ja, hier in Abu Dhabi ein schöner 8. Platz für Nico. Ja, was war nicht mehr, oder ja, ist wirklich schon ein gutes Ergebnis. Also von daher, gerade mit dem Qualifying, ein schöner Abschluss für das Team Haas. Ja. Und jetzt gehen wir im Klassement weiter. Und ja,
auch ein Abschluss von Nico Hülkenberg in dem Team. Das vergisst man ja immer so ein bisschen. Ne? Der bleibt der Formel 1 zwar ja auch erhalten, aber das war ja auch sein letztes Rennen für das Haas-Team.
Stimmt.
Den sehen wir dann.
Kompletter Fahrerwechsel bei Haas.
Genau.
Ja.
Den sehen wir ja dann im Kick Sauber oder je nachdem. Ich weiß nicht, ob sich der Name vielleicht nochmal ändert vor der nächsten Saison.
Alles möglich.
Ja. Genau. Ja.
Gehen wir weiter im Klassement und kommen jetzt zu Aston.
Mhm.
Ja, Fernando, auch so ein bisschen unauffällig, doch solide hier den 9. Platz geholt. Dafür, dass er so geschimpft hat über das Auto, gutes Qualifying hier, solides Rennen, nochmal 2 Punkte geholt. Die waren ja sowieso bei den Konstrukteuren sicher auf Platz 5. Da konnte ja gar nichts mehr passieren. Von daher vollkommen okay. Jetzt gehe ich natürlich wieder ein bisschen weiter runter im Klassement und sehe dann hier Lance auf Platz 14, der auch noch Track Limits hatte, plus 5 Sekunden.
Ja.
Aber, ja, Lance, erwartbar.
Ja, leider schon. Also, wenn man jetzt auch mal schaut, die hinter ihm sind ausgeschieden. Magnussen mit viel Pech mit der Bottas-Aktion da noch und Jack Doohan in seinem ersten Formel-1-Rennen. Ja, das ist alles, was er hinter sich lassen konnte, leider. Aber gut, ich meine, auch in Fernando Alonso holt nur einen 9. Platz raus. Der Aston Martin vollbringt aktuell keine Wunder. Ich bin echt gespannt, wie die in die nächste Saison starten. Ob die wirklich schon früh in der Saison umgestellt haben auf wir entwickeln für nächste Saison oder vielleicht ja schon für 2026. Ich bin gespannt, wie sich Aston Martin in Zukunft entwickelt, aber ja, für die ging es konstrukteursmäßig um nichts mehr. Deswegen würde ich auch keine zu große Sache draus machen.
Deswegen, ja, komplette Wundertüte für die Zukunft. Und gehen wir im Klassement weiter. Williams, ja, die ja auch im Prinzip den 9. Konstrukteursplatz sicher hatten. Da hätten ja auch Wunder geschehen müssen. hier, aber mit Alex Albon, 11, ja, solides Ergebnis, muss man positiv, finde ich, herausheben, durchaus. Albon ja eh eine gute Saison abgeliefert. Und ja, Colapinto, viel gelobt die letzten Wochen, dann ein bisschen Schäden gehabt. Konnte hier jetzt in dem Fall nichts. Ja, ein Defekt an der Power Unit, dann war in Runde 26 zu Ende. Kannst du nichts machen. Ist halt schade, dass er Stand jetzt halt kein Cockpit hat für nächstes Jahr. Ja, beziehungsweise, ja, ist ja auch alles vergeben in dem Sinne, ne?
Ja.
Und ja, nochmal weiter im Klassement, eben schon drum geredet, eigentlich der Kampf theoretisch um Platz 6 noch machbar bei den Konstrukteuren, aber hier, ja, die Racing Bulls, ja, wieder sehr enttäuschend irgendwie, ja, wie schon die letzten Wochen, wenig Punkte geholt, wobei ich nicht mal sage hier, dass sie das auch hier an den Fahrern wieder liegt, war ja auch schon oft Thema, Yuki sogar ein ziemlich solider 12. Platz und ja, ach, bei Lawson war ja dann noch das Thema mit dem Boxenstopp, wo man den Reifen vorne links nicht richtig montiert hat.
Ja.
Ja, dann ist er nochmal an die Box. Gab ja auch, glaube ich, eine Strafe, ne, dafür.
Mhm.
Und am Ende hat er die Karre dann auch abgestellt. War, glaube ich, auch irgendein technischer Defekt. Also ja, da ja, haben schwarzes Wochenende eigentlich für die Racing Bulls.
Ja, ja, gut.
Und Achter bei den Konstrukteuren, wie ich finde, enttäuschend.
Ja, doch, muss man sagen. Also es sah ja lange Zeit so aus, als ob die Sechster werden. Mhm. Und ja, das einzige Gute, was wir mitnehmen können für nächstes Jahr, ist die höhere Windtunnelzeit, die sie dadurch haben. Dann, je weiter man hinten ist in der Konstrukteursmeisterschaft, desto mehr Windtunnelzeit und mehr Testzeit bekommt man. Ja, was ich mir auch gedacht habe, ne? Red Bull hat mehr Test- und Windtunnelzeit als McLaren und Ferrari, obwohl die mit Max Verstappen den Fahrerweltmeister haben. Ne? Das ist auch verrückt.
Das ist schon krass.
Ja. Ja, aber genau, ja. Am Ende will jedes Team lieber die Millionen abstauben, die es für ein, zwei Plätze weiter oben in den Konstrukteuren gibt. Von daher muss man bei den Racing Bulls schon von einer Enttäuschung sprechen, jetzt am Ende der Saison.
Genau so, und jetzt schaue ich noch mal rein. Wir sind tatsächlich schon beim letzten Team angekommen.
Mhm, ja.
Nämlich, ja, sonst aus Gründen, weil sie hinten rumgurken. Aber hier, zumindest im Fall Guangzhou Zhou mit Platz 13, gar nicht mal so schlecht platziert. Wir haben für Katar ja schon gelobt. Hier nochmal, ja, ein relativ solides Ergebnis zum Abschluss. Ja, der Formel 1-Karriere, der ist noch jung. Aber zumindest zum Abschluss der Saison für Guangzhou Zhou mit Platz 13. Und ja, Valtteri Bottas, der hat nochmal so ein letztes Rennen gehabt, wo ich mir denke,
da hat's nochmal geknallt.
Da war ihm nochmal alles egal.
Ja. Ich weiß nicht. Also wirklich auch ein bisschen unglücklich auch, aber ja, war jetzt nicht seine überzeugendste Vorstellung. Das stimmt schon leider.
Ja, die Aktion da gegen Perez am Anfang.
Ja, gut, das war so ein Gedrängel, ne? Das, ja, genau, passiert.
Also, da gebe ich ihm jetzt da keine wirkliche Schuld. Aber klar, dann die Aktion, wo er da in Magnussen reingerauscht ist.
Ja.
Eieiei.
Das war schon wild.
Ist nicht der Abschied, den Bottas, finde ich, verdient. Aber ja, mal abwarten, was mit ihm passiert. Ist ja auch noch ein offenes Geheimnis aktuell. Mit Mercedes, Testfahrer, Reservefahrer, wie auch immer. Wissen wir aber auch vielleicht dann mehr, wenn es für die Saisonabschlussfolge geht, wo wir natürlich auch nochmal Leistungen der Fahrer ein bisschen detaillierter analysieren wollen, ne, wie alles zustande kam. Dürfen nicht vergessen, hier ging es ja hauptsächlich um Abu Dhabi, was wir jetzt abschließen wollen. Allerdings natürlich kommt noch etwas, nämlich unsere Awards.
Die letzten Awards.
Für das letzte Rennwochenende der Saison 2024. Und habe ich mir noch gar keine Gedanken drüber gemacht, merke ich gerade. Aber ich glaube, ich habe da eine relativ einfache Entscheidung beim Platin Award.
Ja, dann mach du mal als erstes.
Mhm. Wir sagen ja immer, es ist eigentlich wochenendbezogen, aber dadurch, dass es eben das letzte Rennen war und eben das Wochenende das fix gemacht hat, gebe ich hier Ich könnte es auch Lando geben, aber ich gebe McLaren hier den Platin Award, einfach weil sie den Titel geholt haben und somit ja auch Lando der Part davon ist.
Ja, ja, okay, ja. Ich hätte auch Lando genommen. Das hast du jetzt so ein bisschen mit abgedeckt, das habe ich gehofft, weil ich finde auch irgendwie Leclerc hat's verdient. Einfach weil er so gefightet hat und allein die Plätze, die der in der ersten Runde gut gemacht hat, da habe ich echt gedacht so, boah, krass. Also wirklich.
Absolut.
Deswegen, der hat wirklich für Ferrari gekämpft. Man hat wirklich gesehen, dass ihm dieser Konstrukteurstitel, dass ihm der sehr, sehr wichtig gewesen wäre. Ja, also der hat alles gegeben. Der wollte gewinnen im Sinne von Ferrari den Konstrukteurstitel holen. Hat auch immer gefragt, wo Carlos gerade ist. Ja, hat ein sehr starkes Rennen gefahren, fand ich. Und ja, aber ja, eigentlich, also eigentlich hätte ich einen Norris geben müssen. Hätte ich auch sehr gern gewollt. Aber du hast McLaren und Norris schon abgedeckt. Also geht er für mich. Lass mal die Statistik als halb-halb einfließen. Ich will irgendwie...
Das machen, ne? Das ist, die werden wir ja auch noch analysieren, unsere Awards. Und ich habe gerade so ein bisschen auch das Gefühl, dass Ferrari oft ein bisschen kurz kam, weil die immer so in diesem Bereich gefahren sind, wo was man ja, weil man Ferrari eigentlich viel erwartet, ne? Und dann man die guten Leistungen nicht so würdigt. Ich bin gespannt. Ich unterteile es mal so ein halb-halb.
Genau, also
für die Statistik.
Genau, ein halber für Norris, weil das war, also er hat die Pole gefahren, er hat den Start durchgezogen und dann das Rennen heim. Also besser kann man ja ein Rennwochenende nicht fahren eigentlich. Deswegen hat er den schon auch verdient, aber ja, halb-halb Lando und Charles. So, für die Fluppe muss ich aber jetzt überlegen.
Ja, ich auch. Ich fange mal an.
Ja, fang mal an.
Ich beginne das Ganze mit einem Gedankenspiel, wer es nicht wird, aber weil es einfach wahrscheinlich sein letztes Formel-1-Rennen war, bekommt es von mir nicht Valtteri. Irgendwie, weil ich denke mir, ja gut, ich meine, um was ging es noch für ihn, muss man halt auch ehrlich sein. Das Qualifying muss man ihn ja auch für loben.
Stimmt, ne? Ja.
Deswegen möchte ich ihm hier die Fluppe nicht geben, da hat er nochmal gezeigt, was er eigentlich drauf hat. Und für mich, bei Katar sind sie noch drumherum gekommen, aber weil es eben das Team war, was am wenigsten gewappnet war für den Kampf um den Konstrukteursplatz 6 und dann eben auch ja der Vorfall beim Boxenstopp mit Liam Lawson, für mich sind es die Racing Bulls mit der Fluppe.
Ja, das ist tatsächlich ein guter Call. Ja, bei mir ist jetzt irgendwie schwierig, ne?
Ich merk's auch gerade.
Ja, es ist so ein bisschen, weil die DNF, so Perez, der hatte jetzt da wenig dran Schuld. Colapinto, ne? Es ist tatsächlich, weißt du, es tut mir wahnsinnig leid. Bei mir kriegt's Valtteri. Aber,
böse Briefe.
Ja, aber weißt du, auf so eine, ich würde ihm den, die Fluppe so auf so eine schöne, selbstironische Art und Weise, die er ja auch hat, so würde ich geben, ne? Weißt du, so dieses, komm, kannst du noch an deinem letzten Rennwochenende, nimmst du dir noch die Fluppe mit nach Hause.
Weißt du, er hat der Formel 1 den nackten Arsch.
Genau, so nach dem Motto, genau. So dieses Ding, wie auf seinem wunderschönen Kalender, hat er nochmal den Arsch gezeigt. Irgendwie gebe ich sie ihm aus so einem, aus so einem halbironischen Ding, aber schon, weil er es irgendwie auch verdient hat. Ich hatte halt wirklich gehofft, ich hatte so nach dem Qualifying gehofft, oh, wie schön wäre das, wenn der noch mit Punkten jetzt sich verabschiedet und dann enttäuscht der Mann mich so am Sonntag. Schade eigentlich, aber gut,
ja.
Ist so, ne, es ist ja hier kein Wunschkonzert. kriegt er die Fluppe, das ist die vielleicht letzte Fluppe, auf die er jemals eine Chance haben wird. Ich hoffe es nicht. Ich hoffe, wir sehen ihn nächste Saison oder in Zukunft irgendwie wieder.
Ich hoffe es auch, ja.
Genau. So viel dazu.
Finde ich, ist auch ein sehr, sehr schöner Abschluss.
Yes.
Und ja, in dem Sinne verabschieden wir uns hier von der letzten Folge bezüglich der Rennwochenenden. Erstmal aus dem offiziellen Programm, aber ja, ich sag mal, ich habe es ja schon angedeutet, einen Saisonrückblick wird es definitiv noch bald geben. Ja, in dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Euer Manu.
Und euer Marc.